da ging eine Person hin, wo ich wieder nicht wusste, ob das jetzt die Person ist, mit der ich gesprochen habe. Es klang nach einem normaleren Namen auf jeden Fall. Deswegen habe ich einfach mal behauptet, ja, ich hatte ja mit Ihnen auf LinkedIn Kontakt. Und die Response war, nee, also da müssen Sie mich verwechselt haben.
Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Schön, dass wir uns wieder treffen für ein neues Status-Update. Es ist ja wieder sehr viel passiert in letzter Zeit. Und darüber wollen wir euch natürlich jetzt Bescheid geben. Ich bin hier der Alex zusammen mit dem Corby.
Hi.
Eines unserer Ziele war es ja, das R&D-Thema jetzt endlich mal ein bisschen tiefer zu validieren und auch abzugrenzen von bestehenden Lösungen, die wir beim letzten Mal schon ausführlich diskutiert haben.
Genau, an sich gibt es ja recht viel Software in dem Bereich in Richtung Laboratory Automation, Laboratory Information Management Systems, also alles, um diese Experimente zu verwalten, um den ganzen Labor-Workflow abzubilden und auch genug Startups, die versuchen, die Datenauswertung bei den Experimenten zu machen, um dann bessere Rezeptvorschläge quasi zu machen. Unsere Idee war ja eher, dass wir uns auf die spezielle Nische dann fokussieren bei den Unternehmen, die ihre Produkte immer auf kundenspezifische Anforderungen anpassen, eben eine Software für genau diesen Workflow zu machen. Und um das besser zu validieren, hatten wir ja letzte Woche einen Schmierstoff-Outreach gemacht oder sogar zwei Outreaches an Schmierstofffirmen. Und jetzt hatten wir noch einen Outreach gemacht an Firmen in der Farben- und Lackindustrie. Der war allerdings nicht so erfolgreich bisher.
Richtig, bisher, man weiß es nie. Manchmal dauert es einfach mal 2 Wochen, bis man dann die ersten Gespräche durch die Outreaches wirklich terminiert bekommt. Aber trotzdem hat man ja auch schon gesehen beim Schmierstoff-Outreach, die Antwortrate ist jetzt nicht so groß und das ist sicherlich bei den Farb- und Lackthema ähnlich.
Ja, wir haben da auf jeden Fall jetzt nicht so optimales Feedback bekommen dafür, dass unsere Idee tatsächlich notwendig wäre. Aber auch bei den Interviews gibt es halt immer wieder so kleine Hindernisse, die man irgendwie davor nicht bedenkt. Beispielsweise hatten wir ja uns LinkedIn Premium geholt mit dem Sales Navigator, das man kostenlos für 1 Monat testen kann, um besser Leute suchen zu können, die dann mit In-Mail-Messages auch anschreiben zu können. Das heißt, man muss sich nicht erst vernetzen, sondern die kriegen direkt die Nachricht. Da kann man auch gleich einen Anhang mitschicken. Also da hatten wir ein Pitch-Deck dafür gemacht, für das R&D Wissensmanagement. Und da hatte mir auch jemand geantwortet, dass ich ihm doch eine E-Mail schreiben soll oder ihn per Telefon anrufen soll, weil er wäre interessiert, mehr darüber zu erfahren. Und den hatte ich dann letztens auch angerufen. Da ist allerdings nur eine Sekretärin hingegangen. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte bitte mit dem und dem Herrn sprechen. Und sie hat halt gemeint, ja, der ist gerade nicht mehr im Haus, ich soll es morgen nochmal probieren. Am nächsten Tag war allerdings dann mein LinkedIn Premium weg und ich hatte keinen Zugang mehr zu den In-Mail-Messages vom Sales Navigator.
Auch nicht die, die du schon gesendet hast, oder?
Nee, genau, man sieht die quasi alle nicht mehr, auch nicht die Antworten von den anderen Leuten.
Boah.
Ja, auf jeden Fall hatte ich halt nichts aufgeschrieben von den Kontaktinformationen bisher, weil ich das nicht bedacht hatte, dass damit die ganzen Informationen verloren gehen, dadurch, dass LinkedIn Premium abläuft.
Das heißt, du hattest keinen Namen, keinen Firmennamen, nur diese Telefonnummer, oder wie?
Genau, die Telefonnummer hatte ich noch, weil ich ja dort schon angerufen hatte, in der History.
Ja.
Und dann saß ich halt da und hab mir überlegt, ja, was kann ich denn jetzt sagen, wenn ich da random anrufe? Ich möchte bitte mit jemandem sprechen, mit dem ich auf LinkedIn Kontakt hatte, weiß aber leider den Namen nicht mehr, oder was? Und im Endeffekt, mir ist nichts Gutes eingefallen. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn ich anrufe, dann kann ja nichts mehr passieren, weil dann muss ich ja irgendwas sagen, dann bin ich ja in dem Druck. Deswegen habe ich dann einfach auf Anrufen gedrückt, immer noch im Kopf mega diesen Stress, okay, ich habe keine Ahnung, was ich sag, wenn nicht die Person hingeht, mit der ich eigentlich Kontakt hatte.
Ja, aber wüsstest du überhaupt, ob das die Person ist?
Da war ich mir eben auch nicht sicher. Vielleicht dachte ich mir halt, okay, vielleicht erkenne ich ja den Namen, wenn er sich mit seinem Namen meldet und weiß dann, dass ich mit der richtigen Person spreche. Auf jeden Fall hat sich ein Name gemeldet, der komplett weird klang, überhaupt kein Wiedererkennungsmerkmal zu einem Namen, den ich schon mal gehört hätte. Und ich war richtig sprachlos, saß 2 Sekunden da und aus Reflex lege ich einfach instant wieder auf. Da war ich dann auch ziemlich von mir selbst genervt, dass ich es irgendwie nicht hingekriegt habe. Erst schon ewig gebraucht habe, um da überhaupt mal anzurufen und dann aufzulegen, weil das ist ja, natürlich will man das rational nicht. Man will sich ja einfach überwinden und mit den Leuten reden und das irgendwie rausfinden, wie man es denn machen soll.
Ja. Und was ja auch lustig war, du hattest mir dann eben erzählt von dieser Situation, aber nicht gesagt, dass du schon mal angerufen hast und einfach aufgelegt hast, dass jemand da angegangen ist.
Ja, weil das eben nochmal so ein schwierigerer Schritt war und ich auch immer noch nicht wusste, was ich dann jetzt sagen soll, wenn ich da jetzt nochmal anrufe. Genau, wir haben aber ja dann eben drüber gesprochen und das ist auch nochmal mega Reassurance, das einfach nochmal zu probieren, irgendwas zu sagen. Du hattest vorgeschlagen, ja, man will mit dem Chef sprechen, auch wenn man jetzt nicht direkt weiß, ob das der Chef ist natürlich. Auf jeden Fall gibt es natürlich nochmal so ein bisschen Unterstützung, okay, irgendwie muss man das machen und irgendwie schafft man das schon.
Was du ja auch schon versucht hattest, war die Telefonnummer zu googeln, weil oft findet man ja solche Telefonnummern auch bei Google, aber da kam auch nichts raus, oder?
Genau, da hat man gar nichts dazu gefunden, weil allein die Firma wäre ja schon interessant gewesen. Wir wussten, also ich wusste gar nicht, in welchem Bereich die Firma überhaupt was herstellt, aber tatsächlich habe ich ja am Tag danach dann wieder angerufen. Da ging eine Person hin, wo ich wieder nicht wusste, ob das jetzt die Person ist, mit der ich gesprochen habe. Es klang nach einem normaleren Namen auf jeden Fall. Deswegen habe ich einfach mal behauptet, ja, ich hatte ja mit Ihnen auf LinkedIn Kontakt. Und die Response war, nee, also da müssen Sie mich verwechselt haben. Und dann habe ich halt ein bisschen stotternd geantwortet, ja, aber ich habe ja quasi diese Nummer bekommen. Ja, das könnte dann vielleicht von meinem Chef gewesen sein. Ich wusste natürlich nicht den Namen vom Chef, also habe ich mal gefragt, ja, was ist denn der Name vom Chef? Dann hat er den Namen gesagt und da habe ich mich dran erinnert, ah ja, genau, perfekt, der ist es.
Das hast du tatsächlich sehr schlau gemacht, um den Namen zu bekommen halt, weil er schon den Chef erwähnt hat, dass es vielleicht der war und dann sozusagen den Namen und abzuchecken, ob es wirklich dessen Chef.
Genau, ohne quasi zu zeigen, dass man keine Ahnung hat, wie die Person eigentlich heißt. Der hat mir dann auch noch seine E-Mail gesagt. Durch die E-Mail wusste ich dann auch direkt, bei welcher Firma der arbeitet und konnte ihn perfekt wiederfinden. Genau, das hatte ich dann nochmal probiert. Der war allerdings nicht im Haus. Werde ich ihn so nochmal kontaktieren und wird man sehen, was dann beim Interview rauskommt.
Ja, da bekommt ihr auf alle Fälle dann noch ein Update. Auf alle Fälle super cool, dass du es noch weiter versucht hast und jetzt wir auch wieder wissen, wer er überhaupt ist, dieser Kontakt mit der rätselhaften Telefonnummer.
Aber so sieht man halt, wie es nicht immer perfekt läuft oder wie man auch nicht immer das hinkriegt, was man sich halt gerne wünschen würde. Aber trotzdem versucht man halt sein Bestes und auch wenn es nicht so gut läuft, versucht man es halt dann nochmal oder redet drüber, was natürlich dann auch mega hilft.
Ja, genau. Auf alle Fälle, sobald wir wieder LinkedIn Premium benutzen oder ähnliches, müssen wir uns unbedingt die Kontakte davor noch irgendwie extra speichern, nochmal die In-Mail-Messages irgendwie exportieren, bevor der Premium-Zugang wieder abläuft.
Genau.
Ja, ich hatte auch so ein paar Gespräche bezüglich R&D, auch wirklich Gespräche mit Leuten, die ich erreicht habe. Das war tatsächlich aber nicht so wirklich hoffnungsvoll, weil ich gehört habe, dass sehr selten nur die Schmierstoffe angepasst werden und wenn dann nur bei sehr großen Kunden, also zum Beispiel bei einem Automobilhersteller, der einfach eine Vorgabe macht, ja, der Schmierstoff muss oder das Öl muss so und so viel höhere Filtrierbarkeit haben. Und dann gibt es diese Anforderung einfach raus, der Automobilkonzern an 10 oder mehr Schmierstoffhersteller. Und wer es dann schafft, in seinem R&D-Prozess das beste Mittel herzustellen, der bekommt dann den Auftrag sozusagen. Ja, wie gesagt, das kommt eher selten vor. Und ich habe auch gefragt nach Problemen. Also das war jetzt ein Vertriebsingenieur für Schmierstoffe. der sich auch sehr gut von der technischen Seite auskannte. Und er hat einfach gesagt, ja, er hat keine Probleme. Und ja, sowas hört man auch einfach so oft in Interviews, weil die Menschen einfach zu wenig reflektieren über ihre eigene Arbeit und die Arbeitsabläufe, was da vielleicht nicht so effizient läuft, wie man sich's denkt. Aber ja, nur dass ihr das auch hört, nicht jedes Interview ist wirklich so, dass man sehr viele Insights rausziehen kann. Es gibt einfach auch manchmal solche Nieten.
Vor allem ganz am Anfang, da hatten wir ja gar kein Verständnis, da konnte man noch sehr viel lernen. Mittlerweile ist es immer mehr, dass viele Interviews so sind, dass man rausgeht und sich denkt, ja, was hat man jetzt eigentlich an Informationen rausgezogen? Kommt aber natürlich auch voll auf die Leute drauf an. Also es gibt auch sehr hilfreiche Leute, die dann besseren Blick drauf haben und dann einem auch bessere Infos geben können. Auf jeden Fall war das R&D-Thema ja jetzt eine Opportunity, die wir sehr lange mit uns mitgezogen haben, weil wir nie so wirklich das Feedback bekommen haben, dass es nicht nötig ist. Wir wussten, okay, es gibt Competitor, die ähnlich sind, also die ganzen Labormanagementsysteme. Aber wir hatten immer so noch im Hinterkopf, okay, es könnte ja sein, dass für Firmen, die kundenspezifische Produktanpassungen machen, dass die für speziell diesen Workflow nochmal ein eigenes System bräuchten. Aber auch mit dem Feedback, dass die Unternehmen eher dazu tendieren, ihr Portfolio zu reduzieren, um nicht so viele Produkte verwalten zu müssen, haben wir jetzt endlich mal den Cut gezogen und gesagt, okay, also falls es noch Interviews gibt, die gescheduled sind, machen wir die noch, aber erstmal verfolgen wir das nicht mehr aktiv weiter.
Richtig, genau. Wir hatten auch noch ein weiteres sehr wichtiges Interview eben gehabt, wo das auch nochmal bestätigt wurde, dass R&D wirklich der Bereich in der Chemieindustrie ist, wo es am schwierigsten ist, so als Startup reinzukommen. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist R&D einfach das Kerngeschäft vieler Chemieunternehmen. Wenn es jetzt nicht kundenspezifisches R&D ist, aber generell R&D. Ich meine, das sind ihre Formulierungen mit den tollen Eigenschaften, die daraus entstehen für das chemische Produkt. Und darauf basiert natürlich dann auch, wie viel davon verkauft wird. Und das ist natürlich dann das eigentliche Kerngeschäft des Chemieunternehmens.
Genau, das ist ihr größter Competitive Advantage, auch einfach ihr IP in der Formulierung. Gleichzeitig auch noch die Datengeheimhaltung, dass die mit den Daten wollen sie eigentlich am liebsten alles nur Inhouse-Lösungen bauen und nicht mit externen Leuten zusammenzuarbeiten, weil eben das Risiko sehr groß ist, wenn die Daten in die falschen Hände geraten.
Genau deswegen, weil das so ein wichtiges Thema ist, stellen sie auch für diese R&D-Positionen die besten Leute an, die besten Chemiker vor allem, und sind deswegen auch noch viel weniger dazu bereit, jetzt auch noch einer Software viel Geld zu zahlen, weil sie ja schon sagen, ja, wir haben eh schon die besten Menschen, die da daran arbeiten.
Und es ist auch der ganze Stolz eines Chemikers, der seine Ausbildung gemacht hat, fast jeder hat einen PhD und sie denken halt oder wissen auch, sie sind die Experten in dem Thema und wollen sich dann nicht so einfach von einem Computer reinreden lassen, wenn irgendein Startup sagt, hier, sie haben eine bessere Lösung.
Richtig, also R&D verfolgen wir erstmal wirklich nicht mehr weiter, bis auf die Interviews, die wir eh schon haben. Und was natürlich noch zum Kerngeschäft ein bisschen so zählt, ist auch die Produktion. Also da sind sie vielleicht ein bisschen offener tatsächlich, aber ich meine, trotzdem muss man ja irgendwie das Rezept haben, um es zu produzieren. Also ist das auch nicht optimal für Startups, da reinzugehen.
Und es ist auch was, was halt schon jahrelang optimiert wurde, weil da natürlich extrem viele Kosten draufgehen. Das heißt, auch im Sinne von Nachhaltigkeit ist ja das Gleiche, da energieeffizient zu werden, ist nicht nur durch den Trend, dass jetzt Nachhaltigkeit kommt, stärker, also wird dadurch nicht viel stärker, sondern wurde halt davor schon einfach aus wirtschaftlichen Gründen viel optimiert.
Ja, generell ist ja auch bei der Nachhaltigkeit eigentlich das Gleiche. Bei den Nachhaltigkeitsthemen, die werden nur gepusht, um Kosten zu sparen irgendwie, nicht für den Nachhaltigkeitsaspekt bei den meisten Unternehmen.
Genau, um dann nochmal auf andere Themen zu kommen, haben wir ein bisschen Beratungen mal durchgeschaut. Da ist es allerdings sehr schwierig, was Gutes zu finden. Beispielsweise Gefahrgut gab es noch ein paar und Qualitätsmanagement gab es ein paar, aber sonst sind die auch wieder sehr spezifisch für einzelne Maschinentypen oder ähnliches. Weil ja auch die Gefahrenstoffzwischenlagerung beim letzten Mal schon ein Thema war. Das wurde uns ja in einem Interview gesagt und war eine Challenge bei Chemtelligence. Das heißt, eine Ausschreibung, ob man denn nicht eine Börse machen könnte für Gefahrenstoffzwischenlagerung, dass manche quasi anbieten können. Sie nehmen die Gefahrenstoffe für eine Zeit, weil sie Platz haben im Lager, und andere können halt die Gefahrenstofflagerung outsourcen dadurch. Da haben wir als Feedback erhalten, okay, Kapazität ist an sich kein Problem, meistens, falls ein Gefahrenstofflager existiert. Das Handling ist teilweise aber schon aufwendig. Also es gibt auf jeden Fall Firmen, die lassen das einfach nur von externen Logistikern machen und haben nur so ein kleines Pufferlager, damit sie da nicht allzu viel Aufwand reinstecken. Der Trend geht aber auf jeden Fall dahin, dass neue Lager immer gleich als Gefahrenstofflager gebaut werden, weil das nicht viel teurer ist, aber Nachrüsten natürlich extrem teuer ist. Und wir hatten auch mit einem Berater im Gefahrgutbereich geredet, der gemeint hat, ja, es ist halt sehr komplex, weil es bei Gefahrgut dann immer sehr viel um Versicherungen geht, wer für welchen Schaden wann verantwortlich ist. Das heißt, wenn man da von außen reingeht, ist es sehr schwierig. Und auch wenn jemand seine Gefahrenstoffe woanders lagern will, müsste erst das Lager zertifiziert werden oder von der Versicherung genehmigt werden. Und deswegen gibt es da sehr viele Hürden. Vor allem dafür, dass die Lagerung von Gefahrenstoffen nicht viel teurer ist. Der hat gemeint, eine normale Palette kostet pro Monat 2 bis 5 Euro zum Lagern und eine Palette Gefahrenstoff kostet 3 bis 6 Euro.
Ach krass, dass da so wenig Unterschied besteht, ist schon überraschend. Da das sich nicht als wirklich zielführend herausgestellt hat, haben wir auch noch versucht, einfach Startups von normalen VCs durchzuschauen und deren Ansätze zu übertragen, bis hin auf die Chemieindustrie, war aber jetzt auch nicht wirklich erfolgreich. Also vielleicht mangelt es noch ein bisschen an Verständnis in der Chemieindustrie, aber wir haben jetzt keine wirklich tollen Use Cases dadurch rausgefunden.
Ja, es bringt halt ein bisschen Inspiration, wieder neue Inputs, und wenn man dann versucht, es mit der Chemie zu verbinden, kommt man halt wieder auf neue Gedanken, auch in der Chemie, auch wenn man da jetzt auf nichts Konkretes kommt und natürlich viele Startups überhaupt nicht anwendbar sind.
Und zum Thema IT in der Chemieindustrie noch ein Fun oder in unserer Position vielleicht jetzt nicht so Fun-Fact. Ich habe mit einem geschrieben, der sehr lange bei einem großen Chemiekonzern in der IT-Abteilung tätig war und da auch sehr viele IT-Projekte begleitet hat. Und er hat jetzt tatsächlich gekündigt, weil er einfach sagt, ja, es geht überhaupt nicht von innen raus, hast du keine Chance, von außen auch nicht. Er sagt, man muss immer gegen das Management kämpfen, wenn man eine neue Idee hat, irgendwie, wo eine Software irgendwas verbessern könnte, und einfach das im Untergrund sozusagen weiterverfolgen, seine Idee. Und auch wenn es dann aufkommt, steht man zwar halb vor der Kündigung, aber dann wird vielleicht doch mal realisiert, dass die Software wirklich den Mitarbeitern hilft. Und was er auch gemeint hat, ja, er kann nicht einfach frei eine Software auswählen, die er einkaufen will, sondern es muss eigentlich von SAP kommen, sonst wird das vom Management-Team einfach nicht bewilligt.
Ja, sowas wirft dann natürlich immer Gedanken auf, wie sinnvoll das ist, in der Chemieindustrie zu bleiben für uns oder wieso wir überhaupt in die Chemieindustrie gegangen sind. ähnlich habe ich auch nochmal per Nachricht das Feedback bekommen, ja, ob unsere R&D-Wissensmanagement-Software in Richtung von dem und dem ERP geht, die halt auch integriertes SLIMS-System haben und viele Sachen, die halt speziell für die Chemie sind, integriert haben. Ich habe halt geantwortet, ja, es würde eher so on top sein und damit integriert sein und ob er damit irgendwelche Probleme hat. Und die Antwort war halt nur, ja, er würde halt gerne mit dem ERP arbeiten, aber er darf leider nur in seiner Firma mit SAP arbeiten. Und deswegen gibt es in seinem Prozess sehr viele Probleme, die aber mit einer anderen Software gelöst werden. Das heißt, auch wenn wir jetzt ein gutes Produkt hätten, es würde extrem schwierig sein, in dem Bereich Firmen dazu zu bringen, unser Produkt zu kaufen, wenn es schon andere, größere Unternehmen überhaupt nicht schaffen, die auch schon viele Referenzen in der Chemie haben.
Ja, genau. Deswegen versuchen wir es jetzt eher so an den Rand der Chemieindustrie ein bisschen, ne, unsere Research zu konzentrieren. Ein so Thema, das auch aufkam, war eben so Chemikalien, die kurz vorm Ablaufdatum sind oder mehr oder weniger kurz, und dass man die irgendwie noch versucht weiter zu verkaufen, bevor man sie wegschmeißen muss? Und ja, was sind die wertvollsten Chemikalien?
Medikamente.
Genau richtig, Cormi. Und deswegen wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr Research eben in diese Richtung machen. Was passiert eigentlich, wenn Medikamente in der Apotheke irgendwie ablaufen? Oder gibt es da überhaupt einen Markt dafür, dass man diese Medikamente noch irgendwo anders hinschickt und dann dort verkaufen kann, bevor es abläuft und natürlich auch noch anwenden kann innerhalb dieses Zeitraums?
Genau, wir haben also quasi abgeschlossen mit den Deep-Chemie-Themen, die wir bisher hatten, und gehen mehr so nochmal freier exploren auf Sachen drumherum, was halt so ein bisschen mit Chemie zu tun hat, worüber wir halt gerade stolpern irgendwie. Beispielsweise haben wir auch noch Inputs bekommen von Interviews mit Leuten, die in der Logistik gearbeitet haben. Beispielsweise, dass da bei den größeren Logistikern werden alle so Lieferscheine und Dokumente eben digital automatisch an die geschickt. Aber die kleinen Logistiker haben halt da keine Systeme dafür. Das heißt, vielleicht kann man mit denen einfach mal reden, die kontaktieren und nachfragen, ob das für die ein Problem ist oder ob sie da nach Produkten suchen. Und von einem Logistiker wurde auch noch erwähnt, dass er davor in einer Firma gearbeitet hat, die Pflanzenschutzmittel herstellt. Da gab es so eine zollfreie Klausel, dass unter manchen Umständen dürfen eben Chemikalien aus China zollfrei importiert werden. Dafür muss man aber dann sehr genaue Reports machen für die Behörden, wie viel man im Inventar hat und was mit dem Zeug passiert. Und das geschieht anscheinend bisher alles nur über Excel. Das heißt, auch da könnte man mal entsprechend Firmen und Leute in dem Bereich kontaktieren und nachfragen, ob das jetzt mittlerweile schon gelöst ist oder ob die den Need sehen, da was zu machen.
Genau, ihr seht schon, sehr spannende Themen wieder, die wir jetzt als nächstes angehen und ein bisschen uns weiter einarbeiten. Wir haben jetzt für nächste Woche auch noch einige Interviews in der Chemieindustrie, die wir auf alle Fälle auch noch gerne machen und schauen mal, was da noch weiter rauskommt. Aber es ist auf alle Fälle jetzt wieder etwas offener, würde ich sagen. Also ihr könnt schon gespannt sein, von was wir euch beim nächsten Mal erzählen werden. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.
Ciao.
Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.